Ja, ich begrüße Sie zu der Vorlesung Bildung und Datenbanken für dieses Semester. Sie sehen, das auch noch einschalten, Sie sehen hier ein eindrucksvolles technisches Instrumentarium. Also es geht mehr in die Richtung Datenbanken als Bildung und ist natürlich zum einem gewissen Teil zurückzuführen auf eine bestimmte Experimentierfreude, die nicht direkt mit der Philosophie zusammenhängt, sondern mit der Herausforderung, denen die Philosophie unterliegt, sich technische Möglichkeiten anzueignen, damit umzugehen, was man dann wiederum selbst als einen Bildungsfaktor betrachten kann. Aber es geht nicht bloß um die... Es geht... Na, das... So... So ist es. Jetzt geht's. Es geht nicht bloß um die Experimentierfreudigkeit, sondern es geht auch um eine sehr handgreifliche Möglichkeit, Technik für Lernprozesse und Vermittlungsprozesse einzusetzen. Und das wird in dieser Vorlesung auf verschiedenen Ebenen durchgespielt. Die erste Ebene sehen Sie hier projiziert. Das ist das Wiki. Das nennt sich wiki.philo.at. Ich werde das mal noch vergrößern. Hier, damit Sie es, soweit es geht, auch hinten sehen. Ich stelle in diesem Wiki Materialien für die jeweilige Veranstaltung zur Verfügung und orientiere mich an den Texten in der Regel, die hier drinnen sind, die Sie also auch mitlesen und nachlesen können. Das gilt für die Leute, die hier sitzen und gleichzeitig aber auch für Leute, die an dieser Vorlesung teilnehmen, obwohl sie nicht in diesem Raum sitzen. Der Raum wird nach der zweiten oder dritten Vorlesung viel bequemer sein. Machen sich keine Sorgen. Sie können dann zu Hause bleiben und können im Videostreaming und im Audio-Streaming das Ding mitverfolgen. Die Daten dazu haben Sie hier auf der ersten Seite. Das wird in einer Weise sehr hilfreich sein für Studierende, die mal eine Vorlesung versäumen oder die in Gelsenkirchen wohnen, sagen wir es mal so, oder eine kleine Reise nach Gelsenkirchen machen. Es ist aber darüber hinaus natürlich möglich, für Sie auf diese Art und Weise nachzuhören und mitzuhören. Sie haben im Wiki, ja, und das wollte ich jetzt sagen, und nicht nur live mitzuhören, sondern es gibt nach der Vorlesung diese Streams als MP3 zum Download in der Philosophischen Audiothek. Die Links werden wir uns auch auf diese Seite stellen, sodass Sie eine Möglichkeit haben, ständig zur Verfügung zu haben, was hier gesprochen wird. Von zu Hause kann man keine Fragen stellen im Moment. Ich meine, die Idee ist durchaus attraktiv und wäre auch sehr leicht zu machen, zum Beispiel indem man den Chat mitlaufen lässt. Ich muss aber sagen, es gibt einen Grad von Konzentration, den ich brauche, um die Inhalte hier mitzuteilen, der gegen den Experimentalcharakter spricht, und das, was ich Ihnen da jetzt vorstelle, ist für mich sozusagen für diesen Durchgang Experiment genug. Sie können aber jederzeit ins Wiki schreiben, und das ist nach meiner Auffassung auch besser als einfach live Fragen von extern, weil sie die ganze Woche Zeit haben, sich darüber nach Gedanken zu machen und ich auch während der Woche dann schon reagieren kann und selber etwas mehr Zeit habe, mir eine vernünftige Antwort zu überlegen, anders als eine spontane. Wobei ich nicht sagen möchte, dass die spontane Teilnahme und Mitarbeit an dieser, in dieser Vorlesung nicht erwünscht ist. Ich habe hier ein zusätzliches Mikrofon. Wenn Sie Fragen haben, dann bitte wundern Sie sich nicht, dass ich mit dem Mikrofon auf Sie zukomme und Ihnen das vor die Nase halte, weil ich möchte, dass das auch Teil der hier angebotenen Veranstaltung ist. Sie kennen das Problem, das darin besteht, dass im Moment in dieser von der Technik, wenn ich mir diese medientheoretische Bemerkung erlauben darf, gibt es ja gerade im Rahmen und im Zusammenhang mit der Technik, die wir hier inszenieren, eine neue, völlig schlagende Hierarchisierung, die darin besteht, dass wenn Sie jetzt hier hinten links einen Schreianfall bekommen, dann wird das alle Leute hier betreffen, wir werden es bemerken. In dem Sinn haben Sie eine Gleichstellung zu mir, es gilt quasi, wer lauter schreit, hier in der Versammlung. Das ist nicht der Fall in der Tonaufnahme. Wenn Sie da hinten laut schreien, werden Sie überhaupt nicht gehört, für die Ewigkeit nicht aufgezeichnet. Und das wollen wir doch vermeiden. Darum, wie gesagt, würde ich das gerne mit verfolgen und mitschneiden, was Sie sagen. Das betrifft also die MP3-Files, die zur Verfügung stehen. Ich sage Ihnen jetzt noch etwas, was sich auf das Wiki bezieht und was im vergangenen Semester, als ich eine Vorlesung über Open-Source-Philosophie gehalten habe, auf eine komplett überraschende und, wie mir scheint, für alle Beteiligten faszinierende Art und Weise entwickelt hat, nämlich das Folgende. Das Wiki, ich habe schon angedeutet, bietet sich dazu an, dass während der Vorlesung, aber schwerpunktmäßig natürlich nach der Vorlesung, auf einer Diskussionsseite jeweils, ich zeige es Ihnen hier, Sie können im Prinzip die Seite selber auch gestalten oder verunstalten, das ist aber freundlicherweise bisher in den vielen Jahren, in denen ich das jetzt mache, kaum passiert, eigentlich nicht passiert. Sie haben für diese Seite, Sie sehen übrigens, dass dieses Wiki dasselbe Softwarepaket verwendet wie die Wikipedia, also wenn Sie mit der Wikipedia vertraut sind, dann können Sie sich hier leicht orientieren. Es gibt zu jeder dieser Seiten gibt es eine Diskussionsseite und in dieser Diskussionsseite können Sie die entsprechenden Beiträge machen. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von anderen Möglichkeiten auch, die ich Ihnen nicht jetzt zur Einleitung alle präsentiere, um Ihre Geduld nicht zu strapazieren. Ich nehme mal an, es gibt eine Reihe von Leuten, die wissen schon, wie sie umgehen mit dem Wiki. Sie melden sich hier an, wenn sie noch nicht angemeldet sind. Dann können Sie sich registrieren lassen und dann können Sie im Prinzip, wenn Sie auf Bearbeiten klicken, können Sie sich auch beteiligen daran. Wenn es da Schwierigkeiten gibt, mache ich mal ein bisschen später und vielleicht das nächste Mal oder so machen wir ein Tutorium dazu, wenn Interesse besteht. Das ist etwas, was ich immer anbiete und was hin und wieder als mitlaufende Denkauseinandersetzung mit den Inhalten der Vorlesung sehr gerne verwendet worden ist. Im vergangenen Semester ist aber etwas passiert, was, wie gesagt, überraschend und fruchtbringend gewesen ist, und zwar vollkommen von selbst, mehr oder weniger. Ich hätte niemals gewagt, einen solchen Vorschlag zu machen. Es hat sich nämlich ergeben, dass Studierende gesagt haben, wenn wir schon die MP3-Files haben, dann transkribieren wir die gleich und stellen sie hier zur Verfügung. Und das führt eben dazu, dass sie zu dieser Vorlesung Open Source Philosophie, die hier die Inhalte hat, auch die, also einerseits die MP3-Files zur Verfügung haben und dann die ausgetippten Varianten dazu mit allen Verweisen, die ich gegeben habe. Hier sind die Transkriptionen und dann hat sich noch ein Kollege bereit erklärt, hier kurze inhaltliche Zusammenfassungen entsprechend bebildert anzulegen, sodass man auch eine bequeme, leichte Einführung in den Inhalt hat. Und was haben die Studierenden dafür gekriegt? Eine Note. Ich habe nicht gewusst, dass Noten so wertvoll sein können, dass man sich die Mühe macht, hier wirklich ein, zwei Tage, muss man sagen, doch zu sitzen und das umzusetzen. Fern liegt es mir, das hier auch noch sozusagen, sozusagen anzuschaffen oder so. Aber wenn, und ich bin der Auffassung, dass das eine eben Entwicklung aus der Gruppe der Leute gewesen ist, die sich diese Vorlesung angehört haben. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass das stattgefunden hat. Wenn es genügend Studierende gibt, die das machen wollen, dann kriegen Sie eine Note dafür, brauchen keine Prüfung zu machen. Und im Rahmen der Open-Source-Idee, das ist natürlich ein besonderer Faktor gewesen, der hier motivierend dahinter steckt, im Rahmen dieser Open-Source-Idee, tragen Sie auch bei zu einer intellektuellen Entwicklung, die mir sehr wichtig und unterstützenswert erscheint. Das sind die technischen Anmerkungen, die ich zunächst mal machen möchte. Und ich komme jetzt als zweites zu ein, zwei Bemerkungen über das, was Sie in dieser Vorlesung erwartet. Die Lehrveranstaltungen am Institut für Philosophie sind im vergangenen Semester evaluiert worden von den Studierenden. Das heißt, es gab dann Rückmeldungen und eine Rückmeldung, eine freundlich-kritische Rückmeldung zu meiner Vorlesung Open Source Philosophie war, dass man sich nicht ganz klar ist, was die Struktur, die inhaltliche Struktur von dem ist, was da vorgesehen ist. Und das ist eine zutreffende Kritik. Ich habe tatsächlich in einem gewissen Sinn die Vorlesung entwickelt, as I go along. Ich habe mir die Kritik zu Herzen genommen und habe mir, bevor es anfängt, eine Struktur zurechtgelegt, die ich Ihnen hier in den Überschriften kurz hingeschrieben habe, sodass Sie wissen, worum es in etwa gehen wird. Ich werde beginnen heute mit der Zusammenschiebung von Bologna und Gnatsch, was sich Bolognatsch an dieser Stelle nennt, mit einer Vorlesung, die über Bildung beschäftigt ist. In der Philosophie, in der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaften wird man, denke ich, darüber sprechen müssen, insbesondere, das sage ich Ihnen als Klammerbemerkung zur Person sozusagen, insbesondere da ich an der Universität Wien als Vorsitzender der Curricularkommission verantwortlich gewesen bin für die Umstellung der Studienprogramme in die Bologna-Schematik, was uns vielleicht zu einer Diskussion bringen wird in nächster Folge gleich. Ich werde über die Bologna, ich werde über diese Schwierigkeiten in der Umstrukturierung des Bildungssystems sprechen, einleitend werde, bevor ich auf Bologna zu sprechen komme, aber nochmal so kräftig hineingreifen in die Tasten des Bildungsbegriffs, des klassischen humanistischen Bildungsbegriffs und Ihnen ein Beispiel bringen, aus dem Sie dann sehen können, vor welchem Hintergrund ich die Bildungsdebatte in unseren gegenwärtigen Zeitzusammenhängen sehe. Und es wird sich zeigen, dass, und das ist eine der Besonderheiten in der Bildungsdebatte, das ist etwas, was in der Philosophie immer wieder mal vorkommt, aber so eklatant und vor stechend, wie in der Frage nach der Bildung nicht oft, dass man eigentlich von dem Thema nicht zu reden beginnen kann, ohne beim Anfang der Philosophie zu beginnen, nämlich in der griechischen Konzeption dessen, was die Liebe nach der Weisheit, nach der Philosophie sein soll. Kurz gesagt, dass das bei Platon, Sokrates, Platon beginnt, und ich werde etwas, was ich in der Open-Source-Vorlesung schon vorbereitet habe, jetzt einfach ein bisschen weiter verfolgen, um Ihnen deutlich zu machen, wie sich die Erfindung der uns bekannten Philosophie in der griechischen Antike mit der Problematik der Bildung komplett eng zusammendenken lässt, sodass das, was uns heute noch immer als Bildungsthema interessiert, abzulesen ist an einer Struktur, die Platon erfunden hat. Das wird der zweite Punkt sein, und dann mache ich einen Riesensprung, und dieser Riesensprung hat zu tun mit dem Thema der Vorlesung. Ich möchte das, was im Bildungsthema drinnen ist, konfrontieren mit Informatik, mit den Gegebenheiten der Informatik, um es sozusagen sehr, sehr plakativ zu sagen, und es gibt in der Philosophie dafür einen idealen, sozusagen kanonischen Bezugspunkt, und das ist Wittgensteins Tractatus Logico-Philosophicus, der geschrieben worden ist, lange bevor es Informatik und lange bevor es Computer gibt, also in den beginnenden zwei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Der aber, und das liegt in dem Titel, den ich hier gewählt habe, der in meiner Interpretation, das werde ich Ihnen vorstellen, eine zutiefst platonische Betrachtungsweise der Welt, Platon ein für alle Mal, würde ich sagen, vorschlägt, und der damit eine Bezugsstelle, einen Link schafft zwischen den traditionellen philosophischen Überlegungen, die hinter Bildung stehen, und dem, was er in der Informatik entwickelt worden ist. Denn, das sage ich jetzt mal hier vorausblickend, Sie finden den Tractatus hier ein zweites Mal, nach dem Intermezzo, auf das ich gleich zu sprechen komme, auf das ich dann anknüpfen werde. Es gibt gute Gründe, zu zeigen und zu demonstrieren, dass der theoretische Verfahrensansatz von Wittgenstein im Traktat in der Informatik aufgegriffen, weitergeführt worden ist und insbesondere gezeigt werden kann, dass die Datenbanktheorie, so wie sie im entsprechenden Studium gelehrt wird, eine Verbindung zu dieser Sicht der Welt hat. Das ist die große Klammer, die ich ziehen möchte, und auf die ich sozusagen durch diesen großen Sprung zunächst einmal hinweisen möchte. Nachdem ich diesen großen Sprung gemacht habe, werde ich zumindest zwei Stellen, Zwischenstationen innerhalb dieses Klammerausdruckes Ihnen präsentieren. Ein berühmter Gewährsmann für die Bildungsdebatte in der Philosophie und in der gesamten kulturellen Diskussion ist Hegel in der Phänomenologie des Geistes. Der wird ein Thema sein in meinem Zusammenhang. Und dann Heidegger, der eine Entwicklung genommen hat, die direkt bei Platon beginnt. Ich sage Ihnen das auch jetzt stichwortartig, nur damit Sie Überschriften gehört haben. Also Platon meine Darstellung von Platon wird aus dem 5. Buch der Politeia genommen werden und geht dann ins 6. Buch der Politeia, ins Höhlengleichnis. Das Höhlengleichnis, das Sie alle kennen, und die Überschrift Platon für Aufsteiger können Sie sich selbst interpretieren aus dem Hintergrund des Höhlengleichnisses. Heidegger hat eine berühmte Schrift geschrieben, veröffentlicht 1942, Platons Lehre von der Wahrheit. Und in dieser Schrift beginnt er mit dem Höhlengleichnis und tut mit diesem Höhlengleichnis, mit Platon, etwas, wo einem der Atem wegbleibt. Das werde ich Ihnen auch noch präsentieren. Das wird ein Beitrag der klassischen Philosophie anknüpfend an Plato zur Bildung sein. Diese beiden Zwischenstationen schiebe ich ein und komme dann am Ende zu allgemeineren Überlegungen über die Rolle von Form, Ideal und Restriktion in systematischer und zurückbezogen auf die Geschichte auch historischer Absicht. Dazu will ich jetzt nichts Genaueres sagen, das kommt erst, wenn wir halbwegs so weit sind. Das möchte ich Ihnen sozusagen vorstellen. Dazu, Literatur habe ich noch nicht besonders recherchiert, aber eine Sache will ich doch noch hier zur Diskussion stellen. Aus einem früheren Seminar trage ich mit mir die Vorstellung herum, dass der ausgesprochen unzufriedenstellende Bildungsartikel in der Wikipedia doch eigentlich mal von einsichtsvollen, philosophisch motivierten Studierenden und Lehrenden zusammengefasst und gestaltet werden könnte. Das ist irgendwie verloren gegangen in dieser Veranstaltung, die irgendwann vor 5 Jahren stattgefunden hat. Ich weiß auch noch nicht recht, ob es überhaupt möglich ist oder ob Interesse daran besteht, was ich jedenfalls getan habe. Wenn Sie sich einschalten möchten in die Diskussionen und die Darstellungen, die ich vorhabe. Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe den Bildungsartikel der Wikipedia von gestern habe ich hier in die Filowiki voll hineinkopiert, sodass man den als Material betrachten kann, sodass man kann hier die Diskussionsseite verwenden, um dazu Bemerkungen zu machen, und man kann auch mal beginnen, daran zu arbeiten. Ich gebe Ihnen das als eine Idee, in der wir uns sozusagen handgreiflich mit einer Darstellung von Bildung beschäftigen können, die, obwohl sie mir sehr unzufriedenstellend erscheint, doch den einen großen Vorteil hat, dass sie sehr, sehr viel Material zusammenbringt und Ihnen in etwa das Spektrum der ganzen Themenstellung, mit dem wir es hier zu tun haben, vor Augen führt. Hier können Sie auch Literatur am Ende sehen. Das ist einer der Gründe, warum ich hier noch keine eigene Literaturliste gemacht habe. Und zweiter Vorschlag, vielleicht interessiert Sie das mehr, vielleicht haben Sie, das sollte ich vielleicht so sagen, zu meiner großen Überraschung habe ich bei der Durchsicht der neuesten Fassung des Wikipedia-Bildungsartikels gemerkt, dass eine Festrede anlässlich der Gründungsfeier der pädagogischen Hochschulen von unserer Bundesministerin hier ganz am Anfang der Wikipedia zitiert wird. Diese Festrede habe ich ebenfalls da rein kopiert, ohne die schönen Logos, die auf der Seite des Ministeriums natürlich vorhanden sind. Das ist eine tatsächlich, wie soll man sagen, der Fachausdruck ist gespickt von von entsprechenden Zitaten gespickte und in der Suppe oder in der Soße der wohlmeinenden, menschenfreundlichen Erziehungsaufträge herausgebackene Festrede. Ich höre mit meinem Zynismus schon wieder auf. Die ich Ihnen aber jedenfalls hier zur Verfügung stelle, und das sind ja schließlich Gedanken, wollen wir mal sagen. Ja? Das ist nicht etwas, worüber man sich einfach lustig macht, sondern das ist etwas, worüber man als Philosophin nachdenkt und das man als Herausforderung nimmt und sich mit der Sache beschäftigt. Meine Aufgabe wird sein, Ihnen Impulse zu geben in diese Zirkulation, in diese Sphäre der Bildungsdiskussion einzutreten mit Artikulationen, mit Ideen, die vielleicht gestatten, zu Rande zu kommen, also oder sagen wir mal, in eine Auseinandersetzung mit dem einzutreten. Nach meiner Erfahrung ist es so, dass gerade der Bildungsdiskurs ausgesprochen determiniert auf bestimmte Schlüsselreize fixiert ist und so ähnlich funktioniert wie ein Popkonzert, in das die Leute gehen, um die entsprechenden Songs zu hören, und dann sind sie zufrieden. Und die entsprechenden Buhrufe auszustoßen. Das ist allerdings mehr aus der Heumarkt-Situation genommen. Sie werden genauer sehen, was ich mit diesen bisschen flapsigen Anmerkungen meine. Und um das Ihnen deutlicher zu machen, gehe ich also zu meinem ersten Kapitel, allerdings nicht ohne vorher eine kleine Unterbrechung einzuschalten und Sie zu fragen, ob Sie hier Kommentare, Bedenken, Anregungen hätten. Werde ich aber...
Mir fehlen ein bisschen die Datenbanken. Mich würden interessieren so Wissensmanagementsysteme. Wie kann man KI einsetzen bei der Gestaltung einer Bildungsdatenbank, das heißt ja Bildung und Datenbank. Ich bin eher von der Datenbankseite, Datenbankprogrammierer, und habe mir eigentlich in der Richtung einiges erwartet.
Ja. Muss ich fürchtig im Hauptteil muss ich das enttäuschen, fürchte ich. Also meine Aufgabe ist nicht, ich bin nicht Informatiker, ich bin Systemverwalter, ich kenne mich ein bisschen mit der Einrichtung und Pflege von Datenbanken aus. Das heißt, meine Kenntnis geht bis so weit, dass ich weiß, was ist ein Datenbankschema, was sind SQL-Abfragen, wie ist so etwas aufgebaut und wie kann ich so etwas darstellen. Das habe ich auch vor, im Laufe der Vorlesung vorzustellen. Das ist aber nicht gedacht als ein Fachbeitrag für informatische Entwicklungsarbeit, sondern ist einfach eine andere Veranstaltung. Ich sage es Ihnen, aber ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie das Thema ansprechen. Meine Hauptintuition in dem Titel Bildung und Datenbanken ist die folgende, dass es im klassischen Bildungsdiskurs eine sehr starke Dualisierung gibt zwischen den Leuten, die sagen, wir brauchen Bildung, und den Leuten, die sagen, wir machen informatische Informationsverarbeitung, Wissensmanagement. Es gibt Kollegen, die Sie zweifellos kennen, die ausgesprochen erfolgreich sind mit Aussagen in der Richtung, dass Daten unstrukturierte Haufen von Bits sind, mit denen man in der Bildung überhaupt nichts anfangen kann, und dass stattdessen die Bildung das sozusagen humanistische, menschliche Entwicklungspotenzial in sich hält, das man gegen die Datenbanken verteidigen muss. Daher kommt, das ist sozusagen meine Herkunft. Dagegen möchte ich sagen, sage es jetzt gleich am Anfang sozusagen im Stenogramm, dass die Problematik der abendländischen Bildung geradewegs in die Datenbanken hineinführt. Dass es nicht so ist, dass die Serviceleistung der Informatiker sozusagen gerade noch freundlich anerkannt wird, wenn sie die Webseite gestalten, auf der dann die Rede präsentiert wird, in der gesagt wird, dass es doch auf den Menschen ankommt und nicht auf die Maschinen. Diese Art von Servicefunktion der Ingenieure, der Techniker oder so, die Techniker selbst zum Teil durchaus auch übernehmen, weil die auch nicht unbequem leben mit dieser Art von Arbeitsteilung, die möchte ich in Frage stellen und möchte sozusagen darauf hinarbeiten, dass in der Entwicklung, aus der Entwicklung der Platon, Hegel, Heideggerschen, Wittgensteinschen Philosophie, der Entwurf, die Entwicklung und der Umgang mit Datenbanken auf eine natürliche, Anführungszeichen, Weise erfolgt. Ich habe, wenn Sie jetzt Informatik ansprechen, ich habe es vorher nicht gesagt, aber einer meiner Bezugspunkte ist Heinz Zemanek an der Stelle, um dem einen Namen zu geben, der einen Beitrag geschrieben hat, die Entstehung der Informatik im Wiener Kreis und aus dem Traktatus. Die Darstellung möchte ich zum Anlass nehmen. Ich nehme ja an, dass die in der Veranstaltung ein deutlich höherer Grad von Philosophinnen und Kulturwissenschaftlerinnen sitzt als Informatikern, es ist ein Anliegen, denen Basics von Datenbanken sozusagen mitzuteilen, statt eine Trennung aufzubauen und zu sagen, Datenbanken pfui. Daher kommt das in die Betrachtung mit rein. Was ich, wie gesagt, nicht anbieten kann, ist das, was Sie wollen. Da kann ich sozusagen nicht, das kann ich, wenn ich an dieser Stelle falsche Erwartungen geweckt haben sollte, tut es mir leid. Aber wenn Sie, es ist natürlich so, wenn Sie was damit anfangen können, mit einigen Sachen anfangen können, die ich bringe, würde ich sehr, sehr froh sein, wenn Sie selber ein bisschen was dazu beitragen. Gut, dann können wir mal schauen, ob sich da was ergibt. Dazu noch, dann, ich habe Ihnen sozusagen jetzt ein wenig was gesagt über diese Spange zwischen dem klassischen Bildungsbegriff und den Datenbanken, und was ich Ihnen als Aufwärmbeispiele jetzt vorbereitet habe, soll das noch auch ein wenig plastischer machen und vor Augen führen, wie man sich's denken könnte, ein Kontinuum. Darum habe ich Ihnen so ein bisschen wie bei barocken Schlössern, wo Sie zwei Löwen am Eingang haben, die Ihnen begegnen, habe ich Ihnen zwei Videos an den Eingang dieser Vorlesung gesetzt. Und diese Videos sind allerdings ungleiche Brüder, wenn ich das so sagen kann. Das erste Video beschäftigt sich, repräsentiert ein Beispiel von etwas, was man als eines der Paradigmen der des Bildungsbürgertums in dem vertrauten Sinn betrachten kann, nämlich Beethoven, 5. Symphonie und Karajan. Das sind sozusagen gleich drei ins Volle gegriffene Bildungsinhalte. Und was ich Ihnen als nächstes mal, nur damit Sie nur damit Sie sozusagen verstehen, warum ich hier geschrieben habe, ein altes Privileg. Ich verwende dieses Beispiel, um ein paar Motive, die eingehen in meine Diskussion, Ihnen gebündelt am Paradigma vor Augen zu führen. Sie wissen das alles, was ich Ihnen jetzt sagen werde, aber es zahlt sich doch aus, es nochmal vor Augen zu führen. Was passiert mit einer Aufführung von Beethovens 5. Symphonie? Das ist praktisch nur möglich in einem Konzert. Konzertsäle sind genau im 19. 20. Jahrhundert geschaffen worden in dem Aufwind der Bildungsanstrengungen, in denen sich das Bürgertum vom Adel emanzipiert hat, in diese Konzertsäle, die mit Plüsch ausgefüllt sind, die eine entsprechende hohe Eintrittspreise haben. In diesen Konzertsälen findet etwas statt, was schon von der, sofern es sich also um Symphonien handelt, was eine wunderschöne Welt im Kleinen von Gestaltungsmöglichkeiten in einer medialen musikalischen Ausdruckswelt ist. Und in diese Gestaltungsmöglichkeiten hat sich jetzt formativ definitorisch, paradigmatisch so etwas wie die 5. Symphonie von Beethoven festgesetzt. Ich zeige Ihnen jetzt einen Ausschnitt aus dem, was dann gemacht worden ist, aus diesem Szenario. Da ist es nie. Es reicht. Sie können sich das Ganzes ansehen. Ich will Ihnen das nicht in den vollen 8 Minuten geben. Ich könnte über dieses Video eine Stunde lang, glaube ich, alleine reden. Ich sage Ihnen, es ist einfach großartig in dem, was es mitteilt, ohne es zu sagen. Es handelt sich, wie gesagt, um ein Musterstück aus dem Bildungsinventar. Also das, was alle Schulen und Lehrpläne und Bildungsbefürworter als etwas leicht zitieren werden, was man kennenlernen muss, womit man sich beschäftigen muss. Ich bin auch kein Musikwissenschaftler, ich kann an der Stelle auch nur auf Links hinweisen. Ich habe Ihnen 4 davon, 5 davon gegeben, die Ihnen, wenn Sie es sich ansehen, deutlich machen, was für eine bildungsfördernde, menschheitsverbessernde Schicksalsbewältigungsposition diese Symphonie haben wird und hat in der Diskussion. Und dann sehen Sie die Umsetzung dieses Werkes in einem Video. Man muss dazu sagen, Karajan ist jemand, der sehr, sehr früh die Möglichkeiten der Medialität des Films, Fernsehens, digital, auch schon bis ins Digitalaufzeichnung erkannt hat. Der war an dieser Stelle ausgesprochen modern. Und Sie sehen, wie in diesem Video diese Form von Kulturgut umgesetzt wird. Ich würde es mal ganz knapp so beschreiben, das ist sozusagen eine Kontinuität mit Alexander dem Großen. Wenn ich schon von den Griechen her komme, die Konstruktion, dass ein entschlossener, gestikulierender, weißhaariger, markanter Führungstyp in eine Auseinandersetzung mit einem mit einer Gruppe, mit einer anderen Gruppe gezeigt wird. Interessanterweise ist in diesen gesamten 8 Minuten keine einzige Totale vom Orchester zu sehen. Das ist nur und immer geschnitten, als entweder Karajan befiehlt, expressionistisch drückt aus, ist gleichzeitig der, in dessen Person sich das Ringen, das Beethoven zugeschrieben wird, realisiert in der Durchführung. Und wie schaut dieses Ringen um das Ganze, um den Ausdruck, wie schaut das aus? So, dass er durch eine kleine Geste mal die Streicher, mal die Bläser zur Arbeit aufruft. In Wirklichkeit ist das eine Ästhetik von Fritz Lang, also sowohl Nibelungen als auch M, eine maschinelle Konzeption eines Orchesters. Er steht, er hat halt nur gerade keinen Hebel in der Hand, sondern einen Taktstock. Der Taktstock ist sein Hebel, der es ihm gestattet, diese Maschine zu bedienen. Und der Punkt ist natürlich der, auf den ich hinaus will, das ist nicht die Absicht von dem, was hier gemacht worden ist. Das soll etwa, das soll Klassik sein. Das soll etwas sein, was zu unserer normalen Bildung gehört und was nicht diese Form von, sagen wir mal, Kommandowirtschaft hat, in der gegenüber man skeptisch ist. Der Grund, warum ich Ihnen das in der Weise sage, ist, weil das für mich schon ein so ein Punkt ist, in dem man sehen kann, und ein Punkt, den, um hier nochmal gleich Heidegger zu nennen, den Heidegger sehr genau gesehen hat, dass die Pflege des klassischen Bildungsgutes in eine Dimension hineingeraten ist, heutzutage, die sich von der Technik der Maschinenbedienung nicht mehr wirklich unterscheidet, wenn man scharf genug hinsieht. Der Unterschied ist der, dass das, wie gesagt, im Konzertsaal stattfindet, und von daher ist ein Konzertsaal eben kein Maschinensaal, ist keine Fabrik, aber die Geste der Regelung der Steuerung ist benachbart. Ich habe einen kleinen Überschritt zu dem, was ich als zweites Beispiel Ihnen bringen möchte, hier als einen Link aus der Zeit Ihnen zur Verfügung gestellt. Und das ist der Hinweis darauf, dass die Motivik, das musikalische, der musikalische Gestus dieser Beethoven-Symphonie durchaus auch als musikalisches Angebot und nicht nur in der technischen Umsetzung, die Karajan hier bietet, eine sehr moderne Komponente hat und dass die unter Anführungszeichen und neutral gesprochen Primitivität des Ausgangsmotivs, also geradewegs nach vorne greift zur Rockmusik und dass also der Unterschied, das ist eine weitere Folge sozusagen, in die ich eine Suggestion, in die ich hineingehe und die ich Ihnen ausbuchstabieren möchte im Laufe der Zeit, dass dieser Unterschied zwischen Klassik und Pop, E-Musik und U-Musik, dass der auch in einer Weise sehr gezielt aufgebaut ist als eine bildungserhaltende Maßnahme, um es mal so zu sagen, den man untergraben kann durch Hinweise wie den des Vergleichs von Beethoven und Smoke on the Water. Das wollte ich Ihnen nur, aber sozusagen nur zeigen. Jetzt will ich Ihnen aber die zweite beispielhafte Videopräsentation auch zeigen. Die kommt von einer Gruppe, die heißt die Missionare. Das, als ich das gesehen habe bei der Recherche, habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist es klar, was der Link ist. Sie haben hier die Streicher, die könnten direkt aus dem Video von Karajan rausgenommen sein. Das ist in der links in der hinteren Reihe der Schreie war das. Ich werde mich mal zurückhalten, vielleicht fällt Ihnen was ein dazu. Traut sich jemand? Die Missionare sind, soweit ich das weiß, keine besonders prominente oder tolle Band, aber was sie da tun, was sie mit dem Video tun, passt zu meiner Absicht großartig. Welche Absicht von Seiten der Videomacher dahinter ist, interessiert mich eigentlich nicht. Ich benenne ein paar Fakten, die da eine Rolle spielen in dem, was Sie da sehen. Sie haben einen computergenerierten Film, der Menschen darstellt als sozusagen simulierte botartige, sichtbare, animierte Kunstwesen, die auftreten wie Interpreten, die dieselben Aktionen setzen wie die hochbezahlten Konzertmusiker und die jetzt als die seelenlosen Informatikgestalten, die sie sind, ihnen den Slogan vorsingen, du hast ein Menschenrecht auf Bildung. Das heißt, die Nichtmenschen, die Datenbankgenerierten, also sagen wir, computergenerierten, aber mit Hilfe von Datenbankgenerierten sozusagen Scheinfiguren erzählen ihnen, dass du ein Menschenrecht auf Bildung hast, das darin besteht, und da geht es jetzt dann sozusagen inhaltlich in den Song hinein, das inhaltlich darin besteht ja, worin besteht das Menschenrecht auf Bildung. Es wird gesagt, also erstens mal ist an dieser Stelle die Opposition, die aufgebaut wird zwischen den Konzernchefen, die mit den Flugzeugen fahren und die Wirtschaft und die Wirtschaftskrise zu verantworten haben, und denen gegenüber, das ist ein Song, der sich sozusagen auf die Azubis bezieht, auf die Lehrlinge, denen die emotionale Basis, die dahinter steckt, in einem solchen Rockmusik-Bildungsjingle, ist, dass man ein Recht darauf hat, gegen die Konzernchefs etwas zu tun, nämlich Bildung zu haben. Diese Bildung wird aber nicht näher spezifiziert. Nicht nur wird sie nicht näher spezifiziert, sie wird gerade explizit in einen Bereich hineingenommen, der ganz von woanders herkommt. Du hast ein Menschenrecht auf Bildung, du hast ein Menschenrecht auf Luft, steht da. Das heißt, in den natürlichsten Bereich, Menschenrechte, was Menschenrechte sind, will ich jetzt auch nicht genauer diskutieren. Das heißt aber in jedem Fall einen elementaren Anspruch, den Menschen dadurch erwecken können und erheben können, dass sie Menschen sind. Wenn, könnte man das Menschenrecht auf Luft formulieren, wenn etwas ein Mensch ist und sobald etwas ein Mensch ist und sobald wir etwas respektieren als ein menschliches Wesen, dann müssen wir sagen, dann haben wir auch respektiert, dass dieses Wesen atmen darf und soll. Alles andere ist Mord in dieser Logik. Und in diese Linie wird Bildung mit reingenommen, Menschenrecht auf Bildung mit reingenommen. Und was an der Stelle für mich eben besonders bemerkenswert und gezielt in der gezielten Verwischung geradezu die Herausforderung ist, ist, dass man jetzt vor der Frage, wie steht es mit diesem Menschenrecht Bildung, im Anschluss an diesen Clip das Folgende sagen muss. In einer Weise ist es vollkommen verständlich und in der anderen Weise ist es ein vollkommener Käse. Und das ist ein Teil dessen, was hier gemacht wird und warum das so faszinierend ist. Es ist vollkommen richtig, weil es, wenn man das jetzt mit der Luftanalogie beschreibt, weil es der Fall ist, dass zum menschlichen Wesen auch die Option gehört, dass sie lernen, dass sie die Möglichkeit erhalten, eine persönliche Entwicklung zu wählen, die nicht einfach nur Konditionierung und Training ist. Also stellen Sie sich ein menschliches Wesen vor, dass dem systematisch die Lernmöglichkeiten genommen werden. Das ist eine Variante von Mord, würde man mal sagen. Das ist also der Wahrheitsbestandteil in der Aussage Menschenrecht auf Bildung. Und das ist, will ich gleich dazu sagen, das ist natürlich in dieser Allgemeinheit ein Problem, das direkt in die Philosophie reinschlägt, weil Philosophie gerne diese Art von allgemeinen Überlegungen und Legitimationen verfolgt. Auf der anderen Seite ein Menschenrecht auf Bildung in dem Sinn, wie, ich sage Ihnen jetzt ein Beispiel aus der Jänner-Sitzung des Senates. Der Senat der Universität Wien sitzt zusammen und tagt über bestimmte hochschulpolitische Fragen. Als sich die Türe öffnet und eine Gruppe von ungefähr 10 Studierenden den Raum betritt. Diese Gruppe von 10 Studierenden trägt mit sich eine große Kiste, die als Sarg zu erkennen ist. Und auf dieser großen Kiste Sarg steht drauf: Wir trauern um die freie Bildung. Spielen dann mit einem Kassetten, also mit einer Boombox, mit einem Portable Audiogerät, spielen sie einen Trauermarsch und marschieren einmal um den Raum herum und stellen sich dann auf der Stirnseite des Senatssaals auf und trauern um die freie Bildung. Das ist etwas, was mich, ich habe mich glücklicherweise zurückgehalten, aber was mir einen solchen Schrei abverlangt hätte, fast wie dieser Schrei hier. Was ist das für ein Blödsinn? Ich sage nicht, also wir können sozusagen noch weiter diskutieren, was ich damit sagen möchte, ist die Form von Allgemeinheit, die ohne spezifisch auf die inhaltliche Abfolge von Bildung einzugehen, die sich nicht damit beschäftigt, wo kommt Bildung her, was ist mit Bildung geschehen, welche Suggestionen, welche Klischees verbinden sich mit Bildung, sich einfach auf dieses Klischee von Bildung, wir wollen Bildung draufzusetzen und dann um den Tod der freien Bildung zu trauern, das ist etwas, was durchaus, also ich beschreibe es natürlich mit einem gewissen Zungenschlag, aber ich will mich nicht lustig machen darüber, aber das wird da ein Teil von dem sein, was ich hier besprechen möchte, wie weit sowas berechtigt ist und inwiefern so etwas selbst ein Teil des Problems ist, mit dem wir uns beschäftigen sollen und können. Jetzt haben Sie aber irgendwas zu sagen. Auch nicht. Ja.
Ich wollte nur sagen, die haben wahrscheinlich deswegen protestiert, weil die Studiengebühren wirklich die Leute von der Bildung fernhält. Und das war wahrscheinlich der einzige Grund. Und es
Na, ist zu einem Zeitpunkt, wo die Studiengebühren schon aufgegeben waren.
Die sind wieder. Ja noch immer nicht aufgegeben, oder?
Für 70% der Studierenden fallen sie weg ab diesem Semester. Aha. Also nur für die in der Regel zu Studienzeit plus ein Semester drin sind, die zahlen keine Studiengebühren mehr.
Und die nicht wissenschaftlich österreichisch
sind. Das ist völlig richtig. Also das ist der nationalistische Bestandteil. Aber die österreichischen Studierenden haben, das war dieser berühmte Parlamentsbeschluss. Ja.
Du jetzt gesagt hast, um den nationalistischen Bestandteil. Wie siehst du das in den USA, wo also Kalifornien sehr wohl sagt, wenn jemand aus einem anderen Bundesstaat zu uns herzieht, die haben ein anderes System, dann zahlt er die 7.000 Euro und alle, die hier schon länger als 5 Jahre Steuern zahlen, die zahlen sie nicht, die kriegen quasi einen Rabatt. Ist das dann kalifornischer oder Nationalismus? Wie?
Gestern am Dies Academicus am Abend um 18 Uhr gab es eine Podiumsdiskussion, Vortrag und Podiumsdiskussion des ehemaligen Präsidenten der University of Michigan, Duderstadt heißt er. Und der hat uns wieder einmal in Erinnerung gerufen, dass in den USA für die, von wegen Menschenrecht Bildung und Bildung und sich leisten können, die Top-Universitäten, also was die Ivy League und so weiter ist, im Jahr 50.000 Dollar in etwa kosten. Um dort zu studieren. Das schließt sozusagen Stanford mit ein. Und dass es in Kalifornien, das bei den staatlichen Universitäten nun so ist, dass es den State Universities ist, dass auch die Bewohner, auch die Staatsangehörigen von Kalifornien zahlen bis zu 12.000 Euro. Und die über die anderen zahlen bis zu so ungefähr 35.000. Also der Hinweis ist deswegen sinnvoll, weil dieses Thema, welche Einstellung hat man zum Bildungsgedanken und vor allem, wie steht dieser Bildungsgedanke zur Ökonomie, ganz einfach zu elementaren Geldfragen, wie man sieht in den USA und in Europa sehr unterschiedliche Einstellungen hat. Ich kann eigentlich nichts antworten auf deine Frage, das war ein bisschen eine sorglose Bemerkung von mir im Hinblick auf den Nationalismus, dass mich...
Du bist kein Österreicher und bist ja. Du hast in unserem Staat
ja. Keine ja. Ja. Gut.
Ist es dann auch Nationalismus?
Ich passe an der Stelle. Damit... Kapitalismus ist es sicher, ja, genau. Ja. So, damit wir heute... zusätzlich zu den Einführungsbemerkungen und diesen beiden Löwengestalten beim Eingang, aber auch sagen wir, zu einer erkennbar philosophischen Themenstellung kommen, möchte ich jetzt doch als nächstes Ihnen einige Gedanken vorstellen von Pierre Hadot, was ich unter dem Titel Bolognac noch dann vorhabe, ist also einerseits hier mal Hadot, der zurückverfolgt die uns bekannten Bildungsideen auf die Struktur der antiken Philosophie in seinem Werk. Zweitens habe ich Ihnen dann einige Abschnitte aus einem Buch, das 2008 erschienen ist, von Rudolf Rehn, deutscher Dozent, Philosoph, gegeben, der dann das Thema Marktorientierung und Bildung im Bologna-Prozess anreißt. Eines der Beispiele, es gibt also zahllose Dokumentation und Diskussionen darüber. Ich habe Ihnen sozusagen eines genommen aus einem Sammelwerk zur Philosophie der Bildung. Und dann möchte ich als Drittes in diesem Abschnitt noch selber ein paar Bemerkungen zur Bologna-Reform an der Universität Wien und wie das in der Philosophie ausschaut, vorlegen und damit auch eine gewisse Antwort, vorläufige Antwort dafür verbinden, wie das mit der freien Bildung, wozu die Bildung in den letzten 50 Jahren geworden ist und inwiefern eine Umstrukturierung des Bildungssystems wie in der Bologna-Umstellung eine Antwort, eine legitime oder nicht legitime Antwort auf diese Entwicklung ist. Das sind die nächsten Schritte. Dann als nächstes gehe ich eben zu Platon Politeia, fünftes Buch, über. Der Pierre Hadot hat in einem sehr wirksamen kleinen Büchlein, das ist keine tiefe, breite Abhandlung, sondern ein ausgedehnter Essay, hat er auf etwas hingewiesen, was jemanden, der Philosophie in klassisch ein Duktus der Universität Wien, vor allem antike Philosophie im klassischen Duktus der Universität Wien lernt und lehrt, zunächst mal nicht so nahe liegt, nämlich, dass Philosophie in der antiken griechischen, also klassisch-griechischen und dann hellenistisch-griechischen Praxis zentral ein Lebensrezept gewesen ist. Eine Lebensform. Ich werde am Ende der Vorlesung nochmal auf das Thema Lebensform zurückkommen. Hier ist es sozusagen schon definiert und angesprochen von Ado als eine Geste, also als das, was wir haben heutzutage, haben wir ein großes Angebot von Therapie und Lebensgestaltungsformen, also Meditation für Manager, Feng Shui, Sie wissen es besser als ich, welche Formen, welche Angebote es am Markt, in dem Sinn am Bildungsmarkt auch gibt, um das Leben in einer, um das Leben nicht einfach gedankenlos zu sozusagen abzuspulen, sondern eine Möglichkeit zu finden, das menschliche, das eigene Leben, den eigenen Anspruch auf Sinn zu fassen in einer Zielvorgabe, in einer Zielbestimmung, in einer Haltung, es in eine Haltung hinein zu transformieren, aus der eine Stabilität und eine Sinndeutung dessen, was der Alltag so bringt, möglich ist. Und die Form, die das in der griechischen Antike genommen hat, da greife ich jetzt nochmal zurück auf das, was ich im vergangenen Semester in der Vorlesung gesagt habe, ist auf eine signifikante Art und Weise die folgende. Auf dieses Bedürfnis, sinnvolles Leben gesteuert zu führen, eine Ganzheit des Lebens zu finden, auf die einem sozusagen diese Ziele zu erreichen gestattet, auf dieses Bedürfnis haben die sogenannten Sophisten, Wanderlehrer, die in Griechenland herumgezogen sind, reagiert im 5., 4. Vorchristlichen Jahrhundert. Nicht umsonst sind es Wanderlehrer. Das ist einer der Gründe, warum ich jetzt hier Feng Shui und Buddhismus für Manager genannt habe. Die Besonderheit von dieser Art von Sinnangebot, die besteht darin, dass in einer bestehenden kulturellen Situation, die durch geschichtliche Muster geprägt ist, in den antiken Zusammenhängen war das der aristokratisch, monarchisch, herrschaftlich geprägte Diktaturzusammenhang. Im europäischen Zusammenhang ist es zum Beispiel das Christentum mit den Vorgaben inklusive Bildungsbürgertum Beethoven, also solche einigermaßen kompakten, konsistenten, über längere Sicht hinweg eingespielten sozialen Musterbestimmungen. Wenn die zusammenbrechen, wie in Griechenland, in der Demokratiesituation, in der es nicht mehr die Orientierung am Meister gegeben hat, sondern in der die Schiffebauer, die Schneiderinnen und, also es waren alles Männer, die Schneider und die Architekten einen entscheidenden Einfluss auf das politische Leben der Gemeinschaft nehmen konnten, entsteht das Bedürfnis, sich zu orientieren, anders als in den historischen Vorgaben. Und wo kommt das her? Es kommt natürlich genau nicht aus dem City-State, es kommt nicht aus dem Kontext der athenischen Stadtentwicklung, weil das ist gerade das, was aufgebrochen ist. Dazu braucht man Wanderlehrer, die von anderswoher kommen. Und ähnlich mit dem Christentum, nachdem es nicht mehr besonders populär ist, in der Fastenzeit zu fasten und in der Adventzeit auf das Christkind zu warten, braucht man andere Formen von Lebensorientierungsentwürfen, die man gerne aus diesen wandernden Bestandteilen anderer Kulturen mit reinnimmt. Der wichtige Punkt, den Ado aber hervorhebt, ist jetzt das, dass in dem Verlaufe der Umstürze, die in Athen angesichts einer freien Artikulation von ganz gewöhnlichen Staatsbürgern möglich war, die verdeutlicht und verdichtet ist in der Figur des Sokrates, der mit allen Leuten über alles und nichts reden möchte. Also die Möglichkeit ist gegeben, in dieser Stadtsituation sich quasi auf die Straße zu stellen mit dem Mikrofon und zu sagen, und im Übrigen, was halten Sie von Tapferkeit, Gerechtigkeit, Sinn des Lebens? In dieser Situation, in der also eine Vielgestaltigkeit und auch eine Konfusion auftritt. Sokrates ist an dieser Stelle ein extrem die Konfusion fördernder und kritisierender Faktor. Die Konfusion, die darin besteht, dass Leute auf die Frage, was ist tapfer, ausgesprochen unterschiedliche Antworten geben. Sokrates, der nachweist, dass auch die Experten für die Tapferkeit und gerade die Experten für die Tapferkeit, die vorgesehen sind als die, die man im Fernsehen interviewt, indem sie sagen, also bitte, Sie haben doch jetzt gerade eine Schlacht gewonnen, können Sie mir sagen, was Tapferkeit ist? Dass diese Leute nicht wissen, wovon sie reden, wenn sie darüber reden, was sie tun. Und Sokrates, der eine Perspektive eröffnet, in dieser Konfusion, in dieser Aporie, die Frage dennoch aufrechtzuerhalten, was ist Tapferkeit? Wir müssen es doch wissen, wir reden doch alle von Tapferkeit, dann muss doch irgendjemanden geben, der uns sagen kann, wovon wir da reden, den ich nicht widerlege auf die bestimmte sokratische Art und Weise. Also darum, derjenige, der die Konfusion aufreißt und versuchsweise zu begütigen versucht, der aber das auf die Dauer nicht aufrechterhalten kann, der zu viel Irritation produziert durch diese entlarvenden Faktoren und der nun in der nächsten Bewegung aufgegriffen und instrumentalisiert wird von Platon, der, und da bin ich an der Stelle, die Ado eben auch markiert, Sie können den Text dann auch im Einzelnen natürlich lesen, und Platon, der diese zur Auflockerung, zum Aufreißen des Problems geeignete sokratische Interrogationstechnik aufnimmt, veredelt, verschriftlicht und in eine Form bringt, die für den Bildungsbegriff ausgesprochen nach wie vor und immer vorschriftsmäßig quasi obligatorisch geblieben ist, nämlich Dialoge zu schreiben. Dialoge, die eine gedankliche Bewegung entwickeln und die diese gedankliche Bewegung entwickeln auf ein Ziel. des Dialoges. Der wichtige Punkt ist der, das ist eben etwas, was Ado an der Stelle deutlich macht, ein Dialog ist ein Weg des Denkens, dessen Verlauf durch die ständig gewahrte Übereinstimmung zwischen Fragenden und Antwortenden bestimmt wird. Die Beziehung zum Gesprächspartner ist von größter Bedeutung. Sie verhindert, dass der Dialog zu einer theoretischen und dogmatischen Darlegung wird und macht aus ihm zwangsläufig eine konkrete, praktische Übung, weil es nicht darum geht, eine Lehre vorzutragen, sondern einen Gesprächspartner zu einer ganz bestimmten geistigen Haltung zu bringen. Es handelt sich um einen freundschaftlichen, aber doch realen Kampf. Was Ado schreibt, ist, sagen wir mal, ganz stark durchtränkt von dem Bildungsideal, das wir aus Platon bezogen haben und das er jetzt in die Interpretation von Platon auch wieder rein zurück investiert. Ich mache sozusagen darauf aufmerksam, dass das, was in den platonischen Dialogen wahrzunehmen ist, eine viel größere Vielfalt ist, als das wir hier Dialog, also Dialog beschreibt nicht, also die Diskussionsverläufe, die Abläufe, die Give-and-Take-Abläufe der Beteiligten in den platonischen Dialogen schauen sehr, sehr anders aus an vielen Stellen als das, wie sie hier gestylt werden. Der frühe Sokrates, wie gesagt, produziert Dialoge, die nirgendwo hinführen, die dorthin führen, dass man sagt, okay, können wir uns leider nicht einigen, auf Wiedersehen, das nächste Mal treffen wir uns und kriegen es vielleicht besser hin. Der frühe Sokrates ist berüchtigt dafür, dass er einfach ein äußerst unangenehmer Gesprächspartner war, der unter anderem damit beschäftigt war, die Leute aufs Kreuz zu legen, also argumentatorisch sozusagen ausgleiten zu lassen, zu widerlegen. Das sind die sogenannten elenchischen Momente, Elenchos, der Widerlegungsversuch, ein Terminus technicus, der aus der Gerichtspraxis kommt. Das ist Kreuzverhör, wenn Sie es, daher habe ich das aufs Kreuz legen gehabt, nehme ich es sozusagen wieder zurück, wenn es zu drastisch ist. Also ein Kreuzverhör, Kreuzverhörsverfahren und Sie wissen sehr genau, aber sagen wir mal so, die Idee, die dahinter ist und das, was Platon jetzt auch hat und worauf Ado in besonderen einen Wert legt, ist, dass es eine Form des menschlichen Interagierens gibt, die nicht die Frontbelehrung ist, die nicht das Kommando und nicht die Wissensvermittlung ist, sondern die, das Schlagwort ist natürlich Hebammenkunst, das Schlagwort ist Gesprächsbereitschaft, die in der Absicht her eine kreative, produktive, zielgerichtet, aufbauende, konstruktive Annäherung an eine Sache ist. Also ich glaube, ich muss das nicht weiter ausschmücken, das ist etwas, was sich sozusagen in die Festreden hinein durchzieht und was ich unter anderem gemeint habe, wie ich gesagt habe, innerhalb dieses Redens um die Bildung kommt man nicht raus aus dieser Vorstellung und man stellt sich natürlich auch die Frage, warum soll man da überhaupt rauskommen? Das ist doch etwas, was sinnvoll ist. Darum genau habe ich hingewiesen auf sozusagen Versuche, ein Lebensschema, eine lebenspraktische Beschäftigung zu finden, die in sich diese Möglichkeiten anbietet, alles zusammenzuordnen, einen Sinn darin zu sehen und aus dem Sinn, den man darin sieht, etwas zu gewinnen, eine Energie, eine Motivation und eine Entwicklungsperspektive. Schön und gut ist die Entwicklungsperspektive, wie Sie wissen, bei Sokrates und bei Platon. Wollen wir es mal so lassen. Der schwierige Punkt ist der, dass die Entwicklungs, dass die genannte Entwicklungsperspektive, die gibt es nicht gratis, die muss von woher kommen. Sie kennen scheiternde Gespräche, Sie kennen Tratsch, Sie kennen jede Form von Menschen sprechen miteinander und das führt nirgends hin. Das ist etwas, was sehr verbreitet ist, wie Sie wissen. Und als Philosophinnen sind wir in der platonischen Tradition auf einem, entschuldigen Sie mir jetzt diesen Vulgarismus, aber sind sozusagen auf einem Trip. Trip kann man ja auch als Reise betrachten. Wir sind auf einem Trip, der beabsichtigt, diese Dispersion, diese sozusagen Unansehnlichkeit und Verstreuung in einer Form zusammenzufassen, die eine Charakteristik von Dialog hat, in dem Sinn, dass das Sprechen mit sich selbst, das Prüfen der eigenen Gedanken, das Prüfen der anderen Gedanken, nicht nur einfach ein Hickhack wird, sondern etwas wird, wo was rauskommt, was ein Ziel hat. Und jetzt sage ich Ihnen eine Verbindung, die mir sehr am Herzen liegt und warum ich so begonnen habe, wie ich begonnen habe und was für mich ein Hauptmotiv dieser Vorlesung ist. Platon und Karajan stimmen darin überein, dass es jemanden gibt, der weiß, wozu man die Leute anleitet und anführt. Der eine Geste versucht und in dieser Geste antworten die anderen. Es gibt Antworten die Schülerinnen und Schüler. Also eine, wenn Sie jetzt schon externe Lebensformen wollen, eine Zen-Meister Attitüde mit dem Stab. Diese Zen-Meister-Attitüde ist etwas Verständliches, genau aus der Absicht, Lebensformen zu entwerfen, die nicht sich verlaufen, sondern die eine Konstruktion und eine Bündelung haben, die es nicht umsonst gibt, die es nicht auf der Straße einfach gibt und die, das ist der adosche Hinweis, die etwas mit Praxis, mit Übung, mit Spiritualität, sagt er sogar, mit Exerzitien zu tun hat. Wenn Sie Philosophie-Interesse haben, wage ich zu sagen, sind Sie in einem solchen Duktus drinnen, nämlich in dem Anspruch, in der Anmutung, durch Reden mit anderen und sich selber auf die richtigen Einstellungen, Auffassungen zu kommen, nicht dorthin dadurch zu kommen, dass Sie, meinetwegen, wenn Sie Betriebswirtschaftlerin sind, dann wollen Sie auch was wissen, dann wollen Sie wissen, wie man vernünftig eine Bilanz organisiert, zum Beispiel. Wenn Sie Philosophin sind, dann wollen Sie nicht eine solche einzelne Frage beantwortet haben, sondern Sie wollen einen ganzen Zusammenhang und Sie wollen sozusagen eine Entwicklungsrichtung in diesem Zusammenhang. Und ein Hauptthema von dem, was ich Ihnen vorlegen werde, wird immer wieder sein, dass um ein solches anspruchsvolles Angebot, bei Platon sind das die Ideen, die Formen, das werde ich im Einzelnen dann unter anderem Ihnen ein bisschen vordemonstrieren, wie man dorthin kommt, um ein solches anspruchsvolles Angebot zu machen, brauche ich, das liegt im Begriff Anspruch schon drinnen, brauche ich eine Steilstufe, brauche ich eine Lernkurve, die einigermaßen steil verläuft, möglicherweise sogar ein Umdenken, eine Neuorientierung, und zwar Orientierung auf ein vorgegebenes Idealziel. Dieses vorgegebene Idealziel ist, und das ist jetzt der Punkt, einerseits nirgends vorhanden. Das ist nicht so, dass ich das irgendwo lesen könnte. Wenn ich es lese, verstehe ich es nicht. Das ist genau der Teil der Praxis. Es muss ein Teil der Praxis sein, dass ich diesen Switch, nachdem ich mein Leben orientiere, nach einem solchen Ideal vollziehe. Ich habe nichts davon, wenn ich es nachlese. Also wenn Sie Epiktet, Marc Anton, alle diese griechischen Weisheits- und Lebenslehrer lesen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen so geht, wie mir, so gegangen ist, wie mir. Das klingt alles sozusagen so klug, so Lebensweisheit. Ja, was mache ich mit einer Lebensweisheit? In dem Moment, in dem diese Fakten, diese Mitteilungen als Lebensweisheiten auftreten, haben Sie nicht verstanden, worum es in dieser so orientierten Philosophie geht. Sie müssen es in sich selber aufnehmen und realisieren. Das ist der Anspruch der Praxis, der philosophischen Praxis. Und die Schwierigkeit ist jetzt die, und das ist für mich die Schwierigkeit des Bildungsbegriffs, und das ist der Punkt, wo der Bildungsbegriff rüberkippt auf die Datenbanken und auf sozusagen auf das erfassbare, materielle, planbare, programmierbare. Es muss auch einen Strang geben, in dem diese Ideale vorgegeben und verwaltet werden. Es muss jemanden geben, der die Ziele festlegt, der die Form vorgibt, nach der hin man Ausschau hält. Es muss eine Kenntnis der Umstände geben, es muss eine Vorgabe für den Entwicklungsprozess geben, innerhalb derer der Entwicklungsprozess erfolgreich sein kann, und diese Vorgabe, die den Entwicklungsprozess als Planziel auch bestimmt, das liegt in der Entwicklung drinnen. Es gibt keine Entwicklung, es gibt keine Entwicklung auf nichts hin. Es muss, damit im Begriff Entwicklung ist ein Vorlauf, eine Vorgabe von worauf sich hin entwickelt. Und diese Vorgabe dessen, worauf sich hin entwickelt, ist ein Schema, das für die Bildungsdiskussion, für die Entwicklung von Lernprozessen wichtig und wesentlich ist, obwohl es, so wie ich es jetzt beschrieben habe, gerade nicht die Charakteristika eines verantworteten, diskussionsvermittelten Prozesswissens hat. Also Bildung ist nicht, ich fange irgendwo an und orientiere mich und schaue, wo ich dann dorthin komme. Also zumindest nicht die Bildung in der Tradition des Antiken. Das wäre ungefähr so, wie stellen sich, ich kann das vielleicht gleich, also direkt mit dem Hinweis auf das platonische Zentralbild des Höhlengleichnisses sagen, damit Sie den klassischen Bildungsbegriff kriegen, brauchen Sie diese unter der Erde und über der Erde Dichotomie. Das wäre ja nicht notwendig. Sie könnten eine ganz andere Beschreibung der Geografie des Aufenthalts von Menschen machen. Inseln, Berge ist schon wieder ein bisschen kritisch, aber ich meine, Berge sind bekannterweise auch Höhen, sozusagen Vorkehrungen des Höhenunterschieds und das Meer auch und seine Tiefe. Aber die Geografie, die Topologie, die Sie verwenden, um diese praktischen Übungen im Leben und sozusagen im gedankengestützten, argumentgestützten Leben durchzuführen, auf diese Topologien kommt es doch entscheidend an, und die Topologie, mit der wir in unserer Tradition erarbeiten, ist eben eine Topologie, die Sie hier sehen. Sie kennen das alles. Ich bringe es Ihnen nur kurz zur Erinnerung. Ein Dialog ist in der Tat nur dann möglich, wenn der Gesprächspartner wirklich ein Gespräch führen möchte, wenn er also tatsächlich die Wahrheit finden will, wenn er mit ganzer Seele das Gute erstrebt und damit einverstanden ist, sich den rationalen Anforderungen des Logos zu unterwerfen. Gerade weil sie den Anforderungen des Logos unterworfen und weil sie eine Übung des reinen Denkens ist, die Seele vom sinnlich Wahrnehmbaren ab, soll das heißen, nicht an, und ermöglicht es ihr, sich zum Guten zu bekehren. Sie ist ein Weg, der den Geist zum Guten führt. Und da komme ich jetzt vielleicht abschließend noch auf das Menschenrecht auf Bildungsvideo schnell zu sprechen und auf diese kleine Einstellung, wo die Bikini-Frau und der Badehosentyp von der Reling runterspringen und ins Bodenlose fallen. Und ich weiß nicht, ob Sie es genau dazu singen, aber ich habe ein Menschenrecht auf Lust singen. Also eine Form von Weltwahrnehmung, die genau überhaupt nichts zu tun hat mit dieser Form von Platon für Aufsteiger, die also in dem Video mit dem Titel Menschenrecht auf Bildung noch etwas hineinnimmt, was in Wirklichkeit gar nicht dazu passt, also systematisch nicht dazu passen kann. Und was, das ist auch nicht kein Vorwurf, das ist eben der Ausdruck, der hier gewählt ist, der aber darauf hinweist und in Erinnerung ruft, welche Verhaltensweisen, welche Optionen von Leben es gibt, die jenseits, außerhalb, quer zu dem Bildungsthema liegen. Ich danke Ihnen.